Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und allen von Radio Maria in Südtirol, die jetzt mit Ihnen, mit uns verbunden sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Therese von Lisieux, die bekannte Unbekannte, das ist unser Thema. Zu Gast ist bei uns heute Professor Dr. Andreas Wollbold. Mein Weg zu Gott ist Liebe, Hingabe und Vertrauen. Das ist das Lebensmotto der heiligen Therese von Lisieux. Mit ihrem kleinen Weg der geistigen Kindheit hat sie schon viele Menschen auf ihrem christlichen Lebensweg geholfen. Sie gilt als eine der beliebtesten Heiligen. Johannes Paul II. Hat sie ein Vorbild und Wegweiserin für unsere Zeit genannt. Die französische Karmelitin ist Patronin der Weltmission und seit 1997 auch Kirchenlehrerin. Viele kennen Bilder von ihr, wissen von ihrem Vertrauen in Gott, aber viel mehr vielleicht auch nicht. Darum wollen wir uns heute eingehend damit ihr beschäftigen, indem wir auf ihren Lebenslauf schauen, auf ihre Kennzeichen der Spiritualität, um auch Impulse für unser eigenes geistliches Leben zu erhalten. Und dazu haben wir Professor Dr. Andreas Wollbold aus München eingeladen, der seine Doktorarbeit über Therese von Lisieux geschrieben hat und auch viel über sie veröffentlicht hat. Grüß Gott, Herr Professor Wollbold.
Ja, grüß Gott auch meinerseits.
Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie heute bei uns sind. Schön, dass Sie den Weg ins Studio gemacht haben.
Gerne.
Wie sind Sie denn auf die kleine Therese gestoßen?
Ja, zunächst war das anfangs meines Studiums. Neben den schweren wissenschaftlichen Wälzern wollte ich eben doch auch etwas direkt als Nahrung für das geistige Leben lesen. Und da habe ich die Geschichte einer Seele gelesen. Das hat mich damals schon fasziniert. Allerdings die Jahre darauf im Studium hat es eher ein wenig da gelegen. Und als es dann sehr viel später um die Doktorarbeit ging, da bin ich natürlich rein zufällig in Urlaub in die Bretagne gefahren. Und weil der Weg ein bisschen weit war, haben wir gesagt, wir machen einen Zwischenhalt in Lisieux. Es war einfach ein bisschen Neugier. Aber da ist dann doch sehr viel mehr als Neugier herausgekommen. Es war eine Wiederbegegnung, eine vertiefte Begegnung mit ihr. Im Urlaub habe ich dann noch weitere Schriften von ihr über sie gelesen. Und da war dann bald klar, die Doktorarbeit muss über die kleine Therese geschrieben werden.
Was für ein Thema haben Sie da gewählt?
Ich habe ihren Lebenslauf als, wie ich das ein bisschen wissenschaftlich genannt habe, Mystagogie beschrieben, also als Erfahrung Gottes, die ein Leben prägt.
Dazu werden Sie dann auch heute bei uns sprechen. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag.
Mhm. Ja, Therese von Lisieux, die bekannte Unbekannte. Thereses Lebenslauf lässt sich mit wenigen Strichen zeichnen. Geboren am 2. Januar 1873 als letztes von 9 Kindern von Louis und Célie Martin in Alençon in der Normandie, wurde sie 2 Tage später getauft. Doch schon 2 Wochen später zeigt das Baby erste Symptome von Darmstörungen. Auch das Stillen durch die Mutter reichte nicht aus und sie musste für über ein Jahr zu einer Amme gegeben werden. Bald darauf offenbart sie ihren Charakter. Sie ist aufgeschlossen, ganz lieb und anhänglich und versteht es, alle um den Finger zu wickeln. Wenn die beiden Großen, Marie und Pauline, aus dem Pensionat in Ferien kommen, ist des Jubels kein Ende. Gleichzeitig ist sie aber auch fast unüberwindlich dickköpfig. Sie kann schreckliche Wutanfälle entwickeln und wälzt sich dann am Boden hin und her. So vereint sie also 2 kraftvoll ausgebildete Gegensätze. Sie ist sehr extrovertiert und mitteilsam, kann aber auch sehr ernst, gesammelt und innerlich werden. In diesen ersten Jahren erwacht auch ihre Religiosität. Seit meinem 3. Lebensjahr ist keine halbe Stunde vergangen, in der ich nicht an den lieben Gott gedacht habe, so wird sie später einmal bekennen. Abends will sie nicht einschlafen, wenn sie nicht ihr Gebet verrichtet hat. Schon mit 2 Jahren denkt sie, auch ich werde Nonne. Und mit 4 Jahren weiß sie bereits, wie sie genau in der Klausur leben will. Mit 3 Jahren, so erinnert sie sich später, habe ich angefangen, nichts von dem zu verweigern, was der liebe Gott von mir haben wollte. 1877, Therese ist gerade einmal 4 Jahre alt, legt sich der Schleier des Todes über diese glückliche Kindheit. Die noch junge Mutter, Célie, stirbt am 29. August 1877. Komm ein letztes Mal dein armes Mütterchen umarmen, sagt ihr Vater Louis. Ohne ein Wort legte ich meine Lippen auf die Stirn meiner lieben Mutter. Ich kann mich nicht erinnern, viel geweint zu haben. Zu niemandem sprach ich von den tiefen Gefühlen, die ich empfand. Thereses zweiter Lebensabschnitt spielt sich nun in Lisieux ab und erstreckt sich bis zu jener wunderbaren Weihnachtsnacht 1886, die sie als den Augenblick ihrer vollständigen Bekehrung erlebte. Was geschah nun in diesem zweiten Lebensabschnitt? Zunächst fügte sich äußerlich gesehen alles bestens. Die Familie ist um ihren Patriarchen, Louis Martin, vereint, der die Kleine mit einer wahrhaft mütterlichen Liebe umgibt. Dieser lebt schon seit einigen Jahren im Ruhestand und kann sich ungeteilt seiner Familie widmen. Ihr Leben kennt feste Abläufe und ist durch und durch vom Glauben geprägt. Therese hat uns auf vielen Seiten der Geschichte einer Seele unvergessliche Episoden dieses ruhigen und glücklichen Lebens beschrieben. Marie, die schon 1875 ihre Schulzeit im Pensionat von Le Mans beendet hat, führt den Haushalt. Pauline ist seit dem Tod der Mutter wieder ganz zu Hause und wird zur zweiten Mutter und Erzieherin Thereses. Hauptsächlich sie erteilt ihr auch Privatunterricht. Nur etwas verloren zwischen allen diesen Personen steht Leonie, die dritte Tochter, deren eigenwilliger Charakter die größte Sorge noch zu den Lebzeiten ihrer Mutter gewesen war. Eine Rebellin in ihr zu sehen, würde freilich weit über das Ziel hinausschießen. Was damals als problematisch galt, wäre heute sicher allenfalls durch außergewöhnliche Bravheit aufgefallen. Was geschah nun in diesen Jahren von Lisieux mit Therese? Die ersten 4 Jahre dort wirken noch wie eine Fortsetzung des Lebens in Alençon. Sie ist vollkommen eingebettet in den Schoß ihrer Familie und auch wenn sie das Haus verlässt, ist sie geschützt und umhegt. Nur gegen Fremde erscheint sie ängstlicher und scheuer als früher. Einige große Ereignisse prägen diese 4 Jahre bis zu ihrem Schuleintritt. Im Winter 1879-80 beichtete Therese zum ersten Mal. Dabei muss man wissen, dass damals das Erstkommunionalter bei wenigstens 12 Jahren lag, die Kinder aber schon wesentlich früher zur Beichte gingen. Häufig war es allerdings Praxis, diese in den ersten Jahren noch nicht sakramental zu absolvieren, sondern ihnen nur einen Segen zu geben. Therese, die alles richtig machen möchte und deren Gewissen bereits bis aufs Äußerste fein ausgebildet ist, fühlt sich nach der Beichte froh und leicht wie niemals zuvor. Man muss wohl den eigentlichen Einbruch von Traurigkeit in ihrem zweiten Lebensabschnitt weniger mit dem Tod der Mutter in Verbindung bringen, als mit ihrem Eintritt in die Schule der Benediktinerinnen der Stadt. Das war zum Schuljahresbeginn am 3. Oktober 1881 und sie blieb dort eine Schülerin bis März 1886. Die 5 Jahre, so sagt sie, die ich dort verbrachte, waren die traurigsten meines Lebens. Wenn ich nicht meine liebe Celine bei mir gehabt hätte, hätte ich es keinen einzigen Monat dort ausgehalten, ohne krank zu werden. Belastend war für die kleine Schülerin hauptsächlich das Miteinander mit den anderen Schülerinnen, die meist grober, lautstarker und deutlich weniger begabt waren. Einzelne lassen sie ihre guten Noten teuer bezahlen, sie sticheln sie, schneiden sie oder verfolgen sie mit Eifersucht. Umgekehrt fällt es Therese schwer, sich für die Spiele der anderen zu begeistern, fürs Nachlaufen oder die Puppen. Noch zusätzlich zur belastenden Schulzeit erschüttern verschiedene Dramen Thereses Kindheit zwischen 1881 und 1886. Das einschneidendste ist der Eintritt Paulines in den Karmel von Lisieux am 2. Oktober 1882. Dass diese in ein Kloster eintreten würde, stand schon seit vielen Jahren fest. Therese hatte damals die kindliche Idee ausgesprochen, von ihr mitgenommen zu werden und war seitdem fest davon ausgegangen, dass Pauline auf sie warten würde. Vielleicht hätte sich alles aber noch einige Zeit hingezogen, doch da vernimmt Pauline während einer Messe in der Pfarrkirche am 12. Januar 1882 innerlich ihre Berufung zur Karmelitin. Sofort erbittet sie die Zustimmung des Vaters und dann der Priorin und erhält sie problemlos. Auch alle Großen sind bald davon im Bilde, nur Therese nicht. Dann belauscht diese ein Gespräch ihrer beiden ältesten Schwestern und siedend heiß begreift sie die ganze Wahrheit. Es war, als hätte sich ein Schwert durch mein Herz gebohrt. Eine Prüfung, die weit über meine Kraft zu gehen schien. Ich begriff, dass sie nicht auf mich warten würde und dass ich im Begriff war, meine zweite Mutter zu verlieren. Der Verlust Paulines trifft Therese ins Mark. Im Dezember zeigt die Kleine erste Anzeichen einer schweren Erkrankung. Doch die eigentliche Krise tritt Ende März ein, als Papa, Marie und Leonie in der Karwoche eine Reise nach Paris unternehmen und Therese bei der Familie ihres Onkels ist. Am Ostersonntag 1882 lässt ein Gespräch über ihre verstorbene Mutter sie in Tränen ausbrechen. Zu Bett gebracht, fängt sie an zu zittern, sie friert und wird von heftiger Unruhe gepackt. Der Zustand verschlechtert sich in den nächsten Tagen massiv. Nervöses Zittern, Angstzustände und Halluzinationen wechseln sich ab. Manchmal dreht das Kind sich wie eine Schraube im Bett. Der Arzt ist ratlos, schließt eine Hysterie aus, kann sich mit der Diagnose aber nicht festlegen. Therese wird später den Eindruck der ihren teilen, dass der Teufel äußerlich Gewalt über sie hatte. Wichtiger als diese Gewissheit darüber ist aber das inständige Gebet der ganzen Familie. Therese ist zeitweilig von Sinnen, lallt unsinnige Worte und tut widersinnige Dinge. Sie knirscht mit den Zähnen und verweigert die Mahlzeiten. Dann wieder fällt sie in eine tiefe Ohnmacht. Manchmal will sie sprechen oder die Augen öffnen, aber es gelingt ihr erst, wenn niemand mehr an ihrem Bett ist. Bei alledem beobachtet sie sich aber genau und kann später ihr eigenes Verhalten und die Worte und Taten ihrer Umgebung genau wiedergeben. So muss man von einer wahnhaften Fremdheit im eigenen Fühlen, Reden und Tun sprechen. So kommt der 13. Mai, der Tag des wirklichen Wunders. In einer Statue am Krankenbett lächelt ihr die Mutter Gottes zu. Es ist der Pfingsttag und vielleicht ist es nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, dass Therese damit am Osterfest erkrankt und am Pfingstfest geheilt wurde. Therese wird diese Jungfrau vom Lächeln zeitlebens in hohen Ehren halten. Diese Statue darf sie später in den Karmel mitnehmen und die ersten Seiten ihrer Geschichte einer Seele bezeugen ihr großes Vertrauen in die Mutter Gottes, die ihr in dieser Statue wunderbar zugelächelt hat. 1884 ist das Jahr ihrer Erstkommunion, die sie entsprechend den Vorschriften ihrer Zeit mit 12 Jahren empfangen darf. In der Schule widmet sie sich mit noch mehr Eifer dem Auswendiglernen des Katechismus und nutzt dafür sogar die Pausen. Vom Religionslehrer Abbé Domain verdient sie dadurch den Titel »Kleine Kirchenlehrerin«. Der Tag selbst, der 8. Mai 1884, war ein Tag der Vereinigung mit dem Herrn ohnegleichen. Sie sagt, »O, wie wohltuend war der erste Kuss Jesu in meiner Seele. Es war ein Kuss der Liebe, ich fühlte mich geliebt und auch ich sprach, ich liebe dich und schenke mich dir für immer. An diesem Tag war es nicht mehr nur ein Blick, es war ein Aufgehen ineinander. Sie waren nicht mehr zwei, Therese war verschwunden, wie der Wassertropfen im weiten Meer sich verliert. Jesus allein blieb, er war der Herr, der König. Eine besondere Gnade stellt es auch dar, dass Pauline als Schwester Agnes am gleichen Tag im Karmel ihre Profess ablegen durfte. Bereits 5 Wochen später, am 14. Juni 1884, wurde Therese gefirmt. So ist 1884 ein Jahr des hohen Aufschwungs, ergriffen und emporgezogen von der Gnade. Für sie kündigt sich immer klarer die Gewissheit ihres Lebens an, das Vertrauen und die Liebe zum Herrn, der gerade in der Schwachheit der menschlichen Natur Großes wirkt. So lernt sie auch, sich nicht durch Innenschau in den Labyrinthen ihres Gefühlslebens zu verlieren, sondern einfach auf den zu vertrauen, der sie liebt und den sie liebt. Es harrt eine noch größere Gnade ihrer, die Gnade meiner vollständigen Bekehrung. Es ist Heiligabend 1886. Sie erinnert sich. Wir kamen von der Christmette heim, in der ich die Freude hatte, den starken und mächtigen Gott zu empfangen. Bei der Ankunft in den Buissonnet freute ich mich darauf, meine Schuhe aus dem Kamin zu nehmen. Doch Gott ließ es zu, dass Papa von der Christmette müde beim Anblick meiner Schuhe im Kamin Überdruss empfand und Worte aussprach, die mir das Herz durchbohrten. Endlich, zum Glück ist es dieses Jahr das letzte Mal. Ich stieg gerade die Treppe hinauf, um meinen Mantel abzulegen. Celine kannte meine Empfindlichkeit und sah Tränen in meinen Augen glitzern. Sie hätte am liebsten gleich selbst losgeweint, denn sie hatte mich sehr gern und begriff meinen Kummer. »Ach, Therese«, sagte sie zu mir, »geh nicht hinunter. Es würde dir zu sehr wehtun, sofort in deine Schuhe zu schauen.« Doch Therese war nicht mehr dieselbe. Jesus hatte ihr Herz verwandelt. Ich drängte meine Tränen zurück und stieg rasch die Treppe hinunter. Ich beherrschte mein Herzklopfen, nahm meine Schuhe und stellte sie vor Papa. Fröhlich zog ich dann alle Gegenstände hervor und strahlte dabei selig wie eine Königin. Papa lachte, auch er war wieder heiter geworden und Celine glaubte zu träumen. Man kann sich diese Befreiung nicht umfassend genug vorstellen. Da alle menschlichen Versuche zur Überwindung ihrer Weinerlichkeit, Ängstlichkeit und mangelnden Selbstbewusstseins nicht zum Ziel geführt hatten, hatte der Herr selbst ihr all das auf vollkommene Weise geschenkt. Sie fühlt sich wahrhaftig als neuer Mensch. All das, was in ihr liegt und was bisher wie gebunden war, ist nun frei. So wird 1887 zum Jahr der Entscheidung. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass Therese bereits seit Jahren die Gewissheit hatte, zum Karmel berufen zu sein. Nun fühlt sie sich auch dazu fähig, dem Ruf zu folgen und nimmt sich fest vor, bis Weihnachten 1887 Karmelitin zu sein. Am Pfingstsonntag vertraut Therese ihrem Vater diesen Wunsch an und erhält ohne Probleme seine Zustimmung. Doch da tritt ein unerwartetes Hindernis auf. Der Superior, das heißt der priesterliche Verantwortliche für den Karmel, Abbé de la Tourette, verschließt sich ihrer Bitte kategorisch. Auch der Bischof will nichts entscheiden. Vater und Tochter sehen darum nur einen Ausweg, die für November geplante Romreise zum Anlass zu nehmen, Papst Leo XIII. Selbst um die Erlaubnis zu bitten. Voll Mut und doch zitternden Herzens trägt sie dem Papst ihre Bitte vor. Doch die Antwort wirkt auf sie nur ausweichend. In diesem Augenblick meint Therese, es sei alles aus. Auch nach der Rückkehr von Italien erhält sie keine Entscheidung. Weihnachten kommt und alles ist noch in der Schwebe. Doch am 28. Dezember erhält sie dann die ersehnte Erlaubnis des Bischofs. Nun aber verschiebt der Karmel den Eintritt auf nach der Fastenzeit. Thereses Reaktion zeugt von ihrer Reife. Sie fügt sich ruhig in die Entscheidung, setzt ihren Unterricht fort und erlebt im März 1888 einen der schönsten Monate meines Lebens. Es kommt der 9. April 1888. Die 15-jährige Therese wirft einen letzten Blick auf die geliebten Buissonnet, begibt sich mit den ihren zum Karmel und nimmt dort an der 7 Uhr Messe teil. Dann ist der Augenblick des Abschieds gekommen. Nach außen, so schreibt sie, verriet nichts meine Erregung. Nachdem ich alle Mitglieder meiner geliebten Familie umarmt hatte, kniete ich vor meinem unvergleichlichen Vater nieder und bat ihn um den Segen. Dazu kniete er selbst nieder und segnete mich unter Tränen. Einige Momente später schlossen sich die Pforten der heiligen Arche hinter mir und dort empfing ich die Umarmungen der geliebten Schwester, die mir Mutter gewesen waren und die ich von nun an zum Vorbild für mein Tun nehmen würde. Endlich war mein Verlangen erfüllt. Meine Seele fühlte einen so lieblichen und tiefen Frieden, dass ich ihn unmöglich beschreiben könnte. Was findet die Postulantin im Karmel vor? Ein eher unansehnliches Klostergebäude, zudem stets etwas feucht durch den nahen Fluss, in dem die Karmelitinnen erst seit 50 Jahren zu Hause sind. Die Zelle der angehenden Karmelitin ist einfachst, denn die evangelische Armut ist hier nicht nur ein Wort. Ein karges Bett, eine Holzbank mit einem Pult, das man auf die Knie legt, eine Öllampe, ein Betschemel und ein Kreuz, aber außer einer Waschschüssel mit einem Krug weder fließendes Wasser noch elektrisches Licht oder Heizung. Durch das Fenster keine Aussicht als eine 3 Meter entfernte Mauer, dafür aber nachmittags Sonnenschein, wenn sie denn in der regen- und nebelreichen Normandie einmal scheint. Ihr Ordensname war schon längst ausgemachte Sache gewesen, Therese vom Kinde Jesus. Vom ersten Tag an nimmt sie voll und ganz am Klosterleben teil. 6 Stunden nächtlichen Schlafes, im Sommer fakultativ auch 1 Stunde zusätzlich am Nachmittag, morgendliche Messe und 3,5 Stunden Offizium, also Stundengebet im Chor. Außerdem je 1 Stunde morgens und abends schweigende Betrachtung, Mahlzeiten um 10 und 18 Uhr mit rein vegetarischer Kost, gefolgt jeweils von 1 Stunde gemeinsamer Rekreation, also Erholungszeit. Außerdem 5 Stunden Handarbeit, gelegentlich auch etwas Gartenarbeit. Alles ist ihr Recht, alles erfüllt sie vollkommen, auch wenn sie die Handarbeiten erst noch erlernen muss. Nichts ist anders, als sie es sich vorgestellt hat. Gewiss kein Paradies, aber die ersehnte Wüste, in der sie in Gebet, Opfer und Kreuz ihrem Geliebten nahe sein kann. Mehr Dornen als Rosen also, aber genau dazu ist sie ja gekommen. Neue Kämpfe aber warten gegenüber denen, die der ersten 15 Lebensjahre wie Kleinigkeiten erscheinen. Äußerlich vollzieht sie Schritt für Schritt ihren Weg. Sie wird mit dem Habit der Karmelitin und dem weißen Schleier einer Novizin eingekleidet. Damit beginnt sie ihr kanonisches Jahr, an deren Ende bereits die ewige Profess stehen kann. So kann Therese am 8. September 1890 ihre Profess und 2 Wochen später ihr Schleierfest, also den Empfang des schwarzen Schleiers, begehen. Überhaupt springt ein Gegensatz zu ihrem früheren Leben ins Auge. War sie zuvor in vielerlei Hinsicht die Außergewöhnliche, ja, das Wunderkind, so macht sie ihr Karmelleben nun sehr gewöhnlich, unspektakulär und durch verborgen. Die eigentliche Abenteuerreise geschieht nun innerlich. Wie in einem Spiegel dieser äußeren Gewöhnlichkeit wird nun auch ihr geistiges Leben sehr einfach. Große Gefühle, Gnadenerfahrungen und sichtbare Eingriffe von oben bleiben weithin aus. Sie schreibt in einem Brief, ihre Schwachheit macht ihr ganzes Vertrauen aus und es ist unzerbrechlich, denn was ihr auch zustoßen mag, sie wird darin nur die süße Hand ihres Jesus sehen. All das ballt sich vor ihrer Profess zusammen. Während ihrer Vorbereitungsexerzitien ist es ihr, als sei sie in einen Eisenbahntunnel eingefahren. Alles ist schwarz, sie weiß nicht, wohin die Reise geht, sie fühlt nichts und doch vertraut sie ihrem geliebten Jesus vollkommen, dass er sie führt. Am Vorabend des Festes aber dann ein letzter Rückfall in die Selbstzweifel. Sie denkt, sie habe keine Berufung und will bestürzt das Kloster verlassen. Aber ihre Novizenmeisterin beruhigt sie und Mutter Marie de Gonzague lacht nur über ihre Zweifel und das Fest selbst erlebt Therese ungetrübt und voll inneren Friedens. Hinter diesem geradlinigen Weg aber verbirgt sich die härteste Prüfung ihres Lebens. Vater Martin wird infolge einer Arterienverkalkung und Harnvergiftung geistig verwirrt und muss in eine geschlossene Anstalt eingeliefert werden. Inmitten dieses jahrelangen Leidens und bei all ihrer Trockenheit im Gebet wächst Thereses innerer Mensch beständig. Halt bieten ihr die Schriften des heiligen Ordensvaters Johannes vom Kreuz sowie die Grundlagen des geistlichen Lebens von Pater Surin. Besonders der spanische Karmelit lehrt sie, dass Liebe und Entblößung von allem scheinbaren inneren Reichtum in eins gehen. In einem Brief sagt sie, welch ein Glück, so verborgen zu sein, dass niemand an einen denkt. Selbst jenen Menschen unbekannt zu sein, mit denen man zusammenlebt. Schließlich entdeckt sie den Wert der kleinen Taten, die Mäntel von Mitschwestern zusammenzulegen, ihnen kleine Dienste zu erweisen, die schlechtesten Essensreste zu verzehren, Kälte klaglos auszuhalten und sich kein Opfer entgehen zu lassen, das sich anbietet. Durch die äußere Prüfung und die innere Anspannung ist sie ja gar nicht zu Außergewöhnlichem fähig. Ja, selbst zum Alltäglichen, wie etwa dem betrachtenden Gebet, fehlt ihr oft die Kraft und sie schläft nicht selten einfach dabei ein. Längst hat Therese das verwirklicht, was sie schon lange vor ihrem Klostereintritt gewusst hatte. Sie ist nicht Karmelitin, um mit ihrer geliebten Pauline wieder vereint zu sein, sondern allein um Gottes Willen. Am 20. Februar 1893 aber wird Schwester Agnes, Pauline also, zur Priorin gewählt. Völlig unerwartet wird sie in einem ganz übernatürlichen Sinn wieder Thereses Mutter. Diese kennt ihre jüngste Schwester und ihren Zögling besser als alle anderen und überträgt der jungen Karmelitin bald einige anspruchsvolle Aufgaben, zum Beispiel das Fresko des Krankenoratoriums zu malen und das Bemalen von Stoff. Sie soll der Ökonomin beistehen und sie erhält das Amt einer zweiten Pfortenschwester. Vor allem aber wird ihr nicht dem Namen, aber der Sache nach das Noviziat anvertraut. Fast nebenbei beginnt in dieser Zeit aber auch ihre literarische Tätigkeit. Zunächst sind es kleine Gelegenheiten einzelner Schwestern, wie Namenstage oder Professfeiern, zu denen sie kleine Gedichte verfasst, die nach bekannten Melodien zu singen sind. Im Laufe der Zeit entstehen auf diese Weise 54 Gedichte, darunter auch einige wahre Meisterwerke geistlicher Poesie wie »Von Liebe leben« und »Warum ich dich liebe, Maria«. Dasselbe gilt auch von den 21 erhaltenen Gebeten, die sie für andere verfasst hat. Geistliches Theater hatte im Karmel einen festen Platz. So verfasste auch Therese insgesamt 8 Theaterstücke, die den Novizinnen zu Weihnachten, zum Namenstag der Priorin oder anderen Anlässen spielten und sangen. Jeanne d'Arc, der heiligen Jesuitennovize Stanislaus Kostka, das Jesuskind auf der Flucht, Weihnachten und der Triumph der Demut sind die Themen dieser zu Unrecht wenig bekannten, umfangreichen Schriften Thereses. Briefe hat Therese seit ihren Kindertagen geschrieben. 266 sind es insgesamt, die erhalten und in 2 dicken Bänden gesammelt sind. Manche stellen wahre Traktate der Frömmigkeit dar, manche ergreifende Zeugnisse des Mitgefühls, des Trostes und der Ermutigung. Herausragend durch die Adressaten sind die Briefwechsel mit 2 angehenden Priestern und Missionaren, die ihrem Gebet und Opfer anvertraut worden sind und mit denen sie auch etliche Briefe austauschen darf. Der Seminarist Maurice Bellière und der Neupriester und China-Missionar Adolphe Roulon. Übertroffen wird dies alles aber durch ihr Meisterstück, die Geschichte einer Seele. Angeregt von Erinnerungen, die die 4 leiblichen Schwestern Martin im Karmel über ihr Elternhaus austauschten, gab Mutter Agnès ihr im Dezember 1894 den Auftrag, ihre Erinnerungen niederzuschreiben. Es gibt wohl keine autobiografische geistliche Schrift, die so frisch und lebensnah das Wirken der Gnade mit Händen greifen lässt. Ganz zu Recht ist die Geschichte einer Seele darum eines der am meisten gelesenen und übersetzten geistlichen Bücher geworden. Geistlich stellen die Jahre des Priorates von Mutter Agnès für Therese den Durchbruch ihrer entscheidenden Erkenntnisse dar. Was ihr immer schon vor Augen stand, wird ihr anhand 2 Bibelworte zur Gewissheit. Wenn einer ganz klein ist, dann komme er zu mir und wie eine Mutter ihr Kind liebkost, so will ich euch trösten. An meiner Brust will ich euch tragen und auf meinen Knien wiegen. Sie darf sich also auf das verlassen, was sie immer schon gehofft hat. Der Herr weist einen Menschen voll guten Willens, der sich aber zu klein und schwach für außergewöhnliche Taten fühlt, nicht zurück. Im Gegenteil, gerade für die Kleinen ist er ja der Heiland. Das ist natürlich keine neue Spiritualität, sondern sie entdeckt darin für sich die grundlegende Wahrheit der Seligpreisungen, selig die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wie ein Siegel auf den kleinen Weg ist ihre Weihe an die barmherzige Liebe vom Dreifaltigkeitsfest 1895. Einer Eingebung folgend weiht sie sich mit Erlaubnis der Oberin zusammen mit Celine dem barmherzigen Wirken Gottes, dessen Fluten sie restlos erfüllen sollen. Dabei bewegt sie weniger der Gegensatz zur göttlichen Gerechtigkeit, wie es oft dargestellt wird, sondern vielmehr die Spannung zwischen ihrem unendlichen Verlangen nach Heiligkeit und der eigenen Kleinheit und Schwachheit. Diese Weihe ist also ein Akt kühnen Vertrauens in die Wirkmacht der göttlichen Gnade, die einen Menschen trotz all seiner Widrigkeiten und Begrenzungen vollständig umwandeln kann. Thereses Gesundheit war nie die beste. 1894 mehren sich jedoch die Anzeichen einer chronischen Erkrankung. Halsweh und Heiserkeit können harmlos sein, aber erste Sorgen macht sich die Familie schon. Unausgesprochen schleicht sich ein schrecklicher Verdacht ein. Lungentuberkulose. Noch aber ist nichts gewiss und das Leben der Karmelitin geht ungeschmälert weiter. Gelegentliche Andeutungen, dass ein Engel wie sie nicht lange auf der Erde bleiben könne, lassen alles in der Schwebe, denn sie sind in frommen Gesprächen dieser Zeit häufig, ohne eine Anspielung auf eine schwere Krankheit sein zu müssen. Doch in der Nacht auf Karfreitag 1896 erleidet Therese überraschend einen ersten Blutsturz, in der Nacht darauf einen zweiten. Nun ist es gewiss. Offene Tuberkulose, damals unheilbar. Äußerste Schonung, Luftkuren und aufwendige Behandlungen hätten vielleicht eine Wendung, zumindest einen Aufschub, bewirken können. Aber die 23-Jährige ist bereit für die ewige Heimat und sie will um keinen Preis das geliebte Leben des Karmel abmildern. Nur Mutter Marie de Gonzague und die Krankengehilfin Schwester Marie de la Trinité werden zunächst ins Vertrauen gezogen. Der bald darauf konsultierte junge Arzt bleibt mit der Diagnose vage und verordnet bloß einige Hausmittel. So geht Thereses Klosterleben über ein Jahr lang unverändert weiter, bis sich ihr Zustand im April 1897 dramatisch verschlechtert und sie auf die Krankenstation umziehen muss. Der Anfang vom Ende läutet sich ein. Die Vereinigung mit der Passion des Heilandes an den Kartagen 1896 ergreift aber nicht nur ihren Leib. Am Ostertag überfällt sie auch die wohl schwerste Prüfung ihres gesamten Lebens, die Glaubensnacht. Diese Prüfung verlässt sie bis zur Todesstunde nicht. Gewiss, bald sterben zu müssen, war ihre erste Antwort darauf eine große Liebe und die Freude auf den Himmel. Aber plötzlich umgeben sie die dichtesten Finsternisse. Zunächst bedrängen sie wohl Zweifel, ob sie denn überhaupt in den Himmel kommt. Bald weiten diese sich auf die Frage aus, ob es denn den Himmel überhaupt gibt. Es ist wie ein dichter Nebel, ja einer Mauer zum Himmel. Was sie im Lauf der Jahre als aufmerksame Zuhörerin an Glaubensleugnung und Lästerung von Atheisten und Kirchenfeinden erfahren hat, drängt sich ihr nun selbst auf. Ist nicht Glaube eine Illusion, wenn die materialistische Wissenschaft alles auf natürliche Weise wegbeweisen kann? Aber mitten in dieser Glaubensnacht ein neues Wunder. Therese wird niemals von diesen heftigsten Anfechtungen innerlich erschüttert. Ihnen ohnmächtig ausgeliefert, bleibt ihr göttlicher Bräutigam ihr doch treu. Auf dem Grund ihrer Seele behält sie allezeit einen tiefen Frieden. Angesichts dieses äußersten Ernstes ist der kleine Weg tatsächlich auf Fels gebaut. Zum Ende der Fastenzeit 1897 bricht die Krankheit endgültig die Kraft der jungen Frau. Sie erkrankt nun auch sichtbar schwer. Alle Symptome der offenen Tuberkulose stellen sich ein, teilweise verbunden mit hohem Fieber und schwersten Schmerzen. Nach und nach muss sie das Gemeinschaftsleben aufgeben und sich schließlich am 8. Juli auf die Krankenstation begeben. Die letzten Gespräche aus diesen letzten Monaten, meist kurze Worte und Gesten, sind ein ergreifendes Dokument ihres Kampfes, ihres Trostes für andere und einer unwahrscheinlichen und gerade darum so anrührenden Fröhlichkeit. Hier kann man das Sterben einer Heiligen Tag um Tag beobachten. Mehrmals glaubt sie ihr Ende schon nahe, aber sie muss den Kelch des Leidens bis zum Ende trinken. Am Abend des 30. September tritt der Bräutigam an ihr Lager. Therese schaut auf ihr Kruzifix und spricht mit letzter Kraft: O, ich liebe ihn. Mein Gott, ich liebe dich. Dann haucht sie ihr Leben aus.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Therese von Lisieux, die bekannte Unbekannte, das ist unser Thema. Außerhalb von Deutschland die Vorwahl nicht vergessen, 0049. Ihnen, Herr Professor Wolbert, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Wenn man jetzt auf die Spiritualität der kleinen Therese schaut, gibt es da Schwerpunkte in ihrer Spiritualität? Was würden Sie da sagen?
Ich denke, zunächst sollte man nicht vergessen, bei ihr wie bei allen großen Kirchenlehrern und Heiligen, ihr Schwerpunkt ist, dass sie einfach eine 100% katholische Spiritualität und Frömmigkeit haben. Für sie ist ganz selbstverständlich seit ihrer Kindheit all das, was katholischen Glauben, katholisches Leben ausmacht, die Wirklichkeit Gottes, das Ziel, der Himmel, das Himmelreich, die Sakramente, Christus, die Erlösung am Kreuz und vieles, vieles andere. Das ist der Humus, auf dem ihre eigene und so persönliche Frömmigkeit überhaupt wachsen konnte. Und ohne diesen Humus wäre sie mit Sicherheit nicht gewachsen. Was nun das Besondere bei ihr ist, so denke ich, lässt sich zusammenfassen in dem einen Wort: der kleine Weg. Der Weg des Vertrauens und der Liebe. Der Weg, dass man durch das Vertrauen in die unendliche Barmherzigkeit Gottes eben aus jeder Situation, auch aus jeder Not, aus jeder Schwachheit und Unmacht heraus eben den Weg zu Gott, ja den Weg zur Heiligkeit finden kann.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, das geht nach Bielefeld zu Frau Burkhardt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe einiges dazu zu sagen, und zwar habe ich 1986/87 auf einer Wallfahrt zum ersten Mal die von der heiligen Theresia Näheres erfahren. Und ich habe so kleine Gemeinsamkeiten. Auch ich bin das als neuntes Kind meiner Eltern geboren. Auch ich war als Baby sehr krank, sodass mich eine Ordensschwester betreut hat. Und ich wurde am 8. Dezember getauft. Und ich habe dann auf dieser Wallfahrt eine sehr große Liebe zur heiligen Theresia erfahren. Und sie hat mir wirklich übergroße Gnaden erfleht. Ich bekam eine große Liebe zu den armen Seelen, dass ich dreimal die Woche zum Friedhof gegangen bin. Und eines Tages stand Jesus auf der Brücke und erwartete mich dort. Ich war so erschüttert und voller Angst auch. Ich weiß nicht, ich bin aber auch ganz alleine aus der Straßenbahn gestiegen. Es stieg kein Mensch an diesem Herz-Jesu-Freitag aus. Ich war gerade von der Wallfahrt von Lourdes gekommen und musste nun vorbei. Und mein Herz klopfte mir bis zum Halse. Dann hatte ich den Platz erreicht, wo Jesus stand. Dann sagte er zu mir: Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ich lächelte ihn an, um zu erkennen zu geben, dass ich ihn erkannt habe, wagte aber nicht, den Namen Jesus auszusprechen. Ich sagte: Ja, 9:20. Und bin dann weitergegangen. Und dann fiel mir ein, dass der heilige Franziskus mal auf dem Pferd geritten ist in Umbrien und hat einen Leprakranken auf dem Weg gesehen und hat gesagt: Hier gibt es keine Leprakranken, das ist Christus. Und ich war vielleicht so 20 Schritte gegangen, drehte mich um, Jesus war weg. Die Reisetasche, die er bei sich hatte, war eine dunkelblaue, so eine längliche. Alles war weg. Ich lief zurück, schaute rechts, schaute links, nichts war zu sehen. Dann hatte ich mir gewünscht bei dieser Begegnung, wenn doch mein Pfarrer dabei wäre. Ich dachte, der hätte solchen Mut, der hätte ihn bestimmt mit Jesus angesprochen. Ja, und ich bin nachher nach Hause gefahren und stehe an der Ampel, da klopft mir jemand auf die Schulter. Da ist es der Pfarrer, den ich mir bei dieser Begegnung gewünscht hatte.
Ja, Frau Burkhardt, haben Sie viel erlebt? Vielleicht können wir hier mal einen Punkt machen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt noch alles zum Thema jetzt beiträgt. Professor, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, also ich habe oft solche wirklich erstaunlichen, übernatürlichen und auch anrührenden Geschichten im Umkreis von Therese gehört. Und immer tiefer habe ich die Überzeugung gewonnen, Therese ist wirklich selber so wie eine Brücke zwischen Diesseits und Jenseits, wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Nicht umsonst spricht man ja vom Rosenregen, also dass sie eben vom Himmel aus Rosen, Rosenblätter, Gnaden, Geschenke, ja Wunder und wunderbaren Beistand uns immer wieder schenkt. Vielleicht gerade, weil sie eben diese Anfechtungen gegen den Glauben an den Himmel und das Jenseits so tief empfunden hat, kann sie uns eben wirklich eine lebendige Brücke zum Himmel sein.
Dankeschön, Frau Burkhardt. Alles Gute nach Bielefeld. Sie haben gerade diesen kleinen Weg genannt als zentraler Punkt auch. Was versteht sie alles darunter? Sie haben gesagt, Vertrauen und Liebe, sind das so die Eckpfeiler, sich der Barmherzigkeit Gottes so zu nähern?
Der kleine Weg geht bei ihr von der großen Spannung aus, nämlich die Spannung. Auf der einen Seite erlebt sie im eigenen Herzen dieses unendliche Verlangen nach Heiligkeit, Verlangen nach Ganzhingabe, Verlangen danach, dass Jesus alles in allem, in ihrem Herzen, in ihrem Leben und in allem ist. Auf der anderen Seite, der andere Pol, die eigene Schwachheit, eben die eigene Kleinheit. Deshalb heißt es ja auch der kleine Weg, dass sie gar nicht zu außergewöhnlichen Taten fähig ist, dass eben das, was sonst Heilige ausmacht, dass das außerhalb ihrer Reichweite ist. Und dann eben die Erkenntnis und die große Erleichterung, der Durchbruch. Ja, Jesus selbst will ja meine Heiligkeit sein. Er ist so barmherzig, dass er in meinem Herzen Wohnung nehmen möchte, gerade wenn ich klein bin und eben auch klein bleiben möchte. Und das heißt letztlich, dieses unendliche Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes kann jedem Menschen zur Brücke werden, dass er eben heilig werden kann, egal wo er steht, egal welche Anlagen oder auch welche Grenzen oder Belastungen er mitbringt.
Manche denken dann vielleicht mit dem Vertrauen und dabei bleibt es dann stehen, aber Therese hat ja auch viele Akte irgendwie gesetzt mit ihrer Kleinheit, oder?
Ja, also Vertrauen heißt nicht einfach die Hände in den Schoß legen, sondern im Gegenteil, dass man Jesus und seine Gnade im eigenen Herzen, im eigenen Denken und Fühlen am Werk sieht und dann eben entsprechend auch mitgeht. Und das heißt eben jetzt nicht nur mit Worten oder schönen Gefühlen, sondern eben auch mit Taten. Sie sagt dann zum Beispiel, Jesus nichts verweigern oder gerade die kleinen Taten, die kleinen Akte, die sich anbieten im Alltag nutzen, um Jesus darin einfach eine Freude zu machen.
Sagt sie etwas, wie man im Vertrauen wachsen kann?
Also das Wichtigste für sie und auch für alle, denen sie den kleinen Weg nahebringen möchte, ist, sich nie entmutigen lassen. Also das Vertrauen selbst ernst nehmen. Vertrauen ist ja leicht, dann, wenn man sich getragen fühlt, wenn alles gut geht, wenn man Fortschritte macht, wenn man vielleicht auch in einer guten geistlichen Umgebung zu Hause ist. Da hat man Rückenwind, da fällt das Vertrauen menschlich gesehen leicht. Aber über kurz oder lang wird in jedem Leben auch der Punkt kommen, wo Gegenwind ist, wo eben das Vertrauen geprüft wird. Sie hat das ja im Leben ganz häufig erfahren, wo sie eigentlich nichts mehr in Händen hatte, wo sie nur mit leeren Händen vor Gott dastand. Und dann eben gerade zu vertrauen, und der Herr ist bei mir, lässt mich nicht im Stich. Ihre Geschichte einer Seele endet damit, und selbst wenn ich alle Sünden der Welt begangen hätte, ich werde doch nicht minder vertrauen. Das ist das ganz Entscheidende, dieses Vertrauen auf Gott.
Was fasziniert Sie persönlich denn besonders an Therese?
Ja, in gewisser Weise alles. Ich kann eigentlich hinschauen, wo ich möchte. Es ist eine solche faszinierende und eigentlich auch warmherzige Form der Heiligkeit, dass man sagt, du kannst es auch selber versuchen, du kannst auch diesen Weg gehen. Nicht einfach, dass man so spiegelbildlich sie nachahmt, sondern dass man das, was sie erlebt, auch was sie erlitten hat, auch diese große Tapferkeit, auch diesen Kampfgeist, den sie auch aufbringt, dass man sich das zu Herzen nimmt, wenn man vielleicht mal selber kleinmütig wird oder wenn man so ins Jammern gerät über alles Mögliche oder den Zustand der Kirche, der Welt oder sonst etwas, dann hat man immer den Eindruck, sie nimmt einen regelrecht bei der Hand und sagt, jetzt vertraue Gott, liebe ihn und tue einfach den nächsten Schritt.
Hat Therese irgendwelche besonderen Vorbilder?
Also natürlich zunächst mal die Vorbilder in ihrer eigenen Familie. Sie hatte in gewisser Weise die besonders schöne Ausgangssituation, dass sie wirklich das Kind zweier Heiliger war. Louis und Célie Martin sind hier vor kurzem selig gesprochen worden. Für sie selber war es auch schon zu Lebzeiten klar, sie ist die Tochter von Heiligen. Auch ihre älteren Schwestern waren wirklich ein Vorbild an Frömmigkeit, an zartfühlender Liebe. Und all das hat sie tief in ihr eigenes Herz aufgenommen. Das waren Vorbilder auf Erden. Auch manche Schwestern im Karmel, auch die alte Gründerin Mutter Genevieve, die wie eine Heilige schwer leidend im Karmel gelebt hat, als sie eingetreten ist. Das waren etwa Vorbilder. Und dann natürlich auch die großen Heiligen, ihre Namenspatronin und Ordensmutter, die große Teresa von Avila natürlich. Für sie vielleicht fast noch mehr der heilige Johannes vom Kreuz, weil er in seinen Schriften ebenso deutlich gemacht hat, dass wir mitten im Kreuz, also mitten in der Entblößung, mitten in der Armut, auch in der Demütigung, Gott am nächsten sind. Und sonst viele andere, auch missionarische Heilige, die wir wenig kennen. Theophan Venard, ein Ostasien-Missionar, der das Martyrium erlitten hat, gehört zu diesen Vorbildern. Auch Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans, die Jungfrau, die Kämpferin wurde. Soll man vielleicht auch nicht vergessen, dass sie neben diesem sehr zartfühlenden Herzen eben auch dieses Kämpferische, dieses Ganz oder gar nichts, dieses Ich wähle alles in ihrem Charakter drin hatte.
Vielen Dank, Professor Wolwert, dass Sie bei uns waren heute, dass Sie uns Therese von Lisieux näher gebracht haben. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter folgender Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Professor Wolbert, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja, sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der heiligen Therese vom Kinde Jesus segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach München.
Dankeschön.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören auch Ihnen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.